Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees heute mit einer dem Anlass geschuldeten Sendung, die auf die politischen Verwerfungen unserer Gegenwart blickt. Einmal mit dem gerade erschienenen Brexit-Thriller Federball von Jean Le Carré und zu Beginn mit einer Literaturgeschichte der deutschen Einheit. Sind Literaten die besseren Zeitdiagnostiker? Sollte die Literatur gar Lösungen für gesellschaftliche Krisen vorschlagen? Gemessen an diesen Kriterien hat die Literatur des ersten Jahrzehnts nach der deutschen Wiedervereinigung versagt. Davon ist der Literaturwissenschaftler Arne Born überzeugt. In seiner jetzt erschienenen Literaturgeschichte der deutschen Einheit untersucht Born rund 70 literarische Veröffentlichungen zwischen 1989 und 2000. Sein Fazit: Die Literatur aus Ost und West war vor allem von einem gegenseitigen Fremdheitsgefühl geprägt. Das gilt sowohl für politische Essays als auch für Tagebücher und die Romane der Wendezeit. Analog zum vielschichtigen gesellschaftlichen Einigungsprozess standen auch in der Literatur Klischees, Missverständnisse, Unkenntnis und Anklagen im Vordergrund. Dennoch, oder vielmehr gerade deshalb, stecken in der Wendelektüre 30 Jahre nach dem Mauerfall wichtige Erkenntnisse für die Gegenwart. Cornelius Wüllenkämper hat mit Arne Born über seine Studie und mit zwei Autoren über ihre damaligen Schreibpositionen gesprochen.
Nach der Einigungseuphorie kam die Enttäuschung. Die Skepsis gegenüber der deutschen Wiedervereinigung unter westlichen Vorzeichen und das Fremdheitsgefühl zwischen Ost und West prägten einen Großteil der damaligen Literatur, so Arne Born in seiner Literaturgeschichte der deutschen Einheit.
Nach kurzer Zeit merkt man, man ist sich politisch fremd, man ist sich auch kulturell fremd. Die Ostdeutschen sagen, wahrscheinlich völlig zu Recht, in der DDR gab es einen laxeren Umgang mit Geld. Geld spielte keine große Rolle und plötzlich merkt man, im Westen ist Geld elementar zentral. Und das erscheint als abstoßend, als kalt, als herzlos. Der Westen wird wahrgenommen als unsolidarisch, als glatt und glitzernd, als besserwisserisch und so weiter. Und das führt dann zu gegenseitigen Aversionen, die sich dann eben auch sehr deutlich in der Literatur dieser Zeit zeigen.
Während Heiner Müller, Christa Wolf und Volker Braun in ihren politischen Stellungnahmen für einen reformierten Sozialismus und gegen eine kapitalistische Übernahme plädierten, fand auch die Abrechnung mit der DDR-Vergangenheit ihren Platz in der Literatur. Monika Maron und Wolf Biermann etwa prangerten in Essays und persönlichen Rückblicken den kollektiven Freiheitsentzug und die Illusion des Antifaschismus an. Westdeutsche Autoren wie Peter Schneider, Martin Walser und Günter Grass wiederum untersuchten kritisch die Perspektiven der nationalen Wiedervereinigung zu einem neuen Großdeutschland. Als einer von wenigen Literaten brachte der in Sachsen geborene Bernd Wagner, der 1985 nach West-Berlin übergesiedelt war, die höchst unübersichtliche gesellschaftliche Gemengelage auf den Punkt. Im Prosaband »Wut im Koffer« warnte Wagner seine ostdeutschen Mitbürger vor der Allmacht des Geldes im Westen. Zugleich formulierte er seine Angst vor dem Einfall des »Volks der Revolutionäre«, die er zuvor als »Duckmäuser und Opportunisten« erlebt hatte.
Ich gehörte noch nicht richtig zum Westen, ich gehörte aber auch nicht mehr zum Osten. Und ich habe das aber als eine auch privilegierte Situation empfunden, ne? Weil ich also eine Distanz hatte, aber auch eine Nähe zu den Leuten, ne? Oder zu den Verhältnissen in der DDR. Und natürlich auch wusste, was ungefähr auf sie zukommen wird, ne? Und das war für mich eine gute Position, um darüber zu schreiben und auch eben um meine eigenen Befürchtungen, Hoffnungen, Ängste, Freuden loszuwerden.
Nach der literarischen Politisierung unmittelbar nach dem Mauerfall erschienen Mitte der 90er Jahre vermehrt Texte der persönlichen Reflexion. In Tagebüchern und fiktionalisierten Biografien untersuchten Autorinnen und Autoren die Lebenswelten des Einzelnen. Die vorbehaltlose Euphorie über das vereinte, das nun endlich vereinte, zu sich selbst gekommene Land, wie es der Kölner Hans-Josef Orteil in seinem Journal »Blauer Weg« formulierte, war eine seltene Ausnahme. Die in Chemnitz geborene Kerstin Hensel etwa beschrieb 1994 in ihrer Erzählung »Tanz am Kanal« die Lebens- und Leidensgeschichte einer Autorin namens Gabriela von Haslau. Als Aristokratin wird Hensels Protagonistin in der DDR marginalisiert. In der Bundesrepublik fristet sie ihr Dasein dann obdachlos am Ufer eines Kanals. Kerstin Hensel gibt dem Motiv der Fremdheit mit ihrer Figur eine hybride Bedeutung.
Sie ist überall fremd. Sie war ja vorher auch fremd. Sie war fremd ihrer Familie, ihrer Arbeit, ihres Daseins gegenüber. Sie war immer permanent fremd. Und nach der Wende ist die Fremdheit nicht anders geworden. Sie hat nur andere Zeichen bekommen. Also ich glaube, eine Geschichte der permanenten Fremdheit oder der permanenten Suche nach Obdach. Obdach einer Liebe, einer Erfülltheit, eines Geborgenseins.
In »Tanz am Kanal« zeichnet Hensel die zwiespältige Freiheit des Westens mit grobem Strich. Zwei ebenso ignorante wie großspurige Journalistinnen präsentieren Gabriela von Haslau in der Titelstory eines Hamburger Magazins als obdachlose, gekränkte und gescheiterte Ostschriftstellerin. Kerstin Hensel betont, dass die Geschichte von Gabriela von Haslau zwar keineswegs autobiografisch, aber gleichwohl als erfahrene Erfindung zu lesen sei.
Nach 89 sind wir Schriftsteller, sage ich mal, also viele, natürlich gereist, sehr weit gereist, wie vorher nie, und wurden wirklich wie Papageien oft betrachtet und auch behandelt. Und das Vorurteil gegenüber eines vielfältig gelebten Lebens, dass man aus einer reinen Knechtschaft kam, das war wirklich da gewesen. Natürlich nicht nur, aber schon.
Die Klischees vom seelenlosen, geldversessenen Westen auf der einen und vom rückständigen, lethargischen Osten auf der anderen Seite sind Leitmotive der Wendeliteratur. In »Ein weites Feld« erzählte Günter Grass von Westdeutschen als gnadenlose Plattmacher im Osten und von Einigungsbefürwortern als bierselig gröhlende Nationalisten. Thomas Hettches Roman »Nox« dagegen allegorisierte 1996 die Angst vor dem Einfall der östlichen Unzivilisiertheit plakativ als sadomasochistische Kopulationsreigen. Hettches westdeutscher Erzähler wird noch am Tage des Mauerfalls ermordet, ein Fanal der Gefahr aus dem Osten. Es ist eine der großen Stärken von Arne Borns Literaturgeschichte der deutschen Einheit, dass sie den komplexen gesellschaftlichen Prozess der deutschen Wiedervereinigung an literarischen Positionen exemplarisch vorführt. Hat die Literatur versagt in ihrer Funktion als Brückenbauerin und Vermittlerin fremder Lebenswelten?
Was das Zeitdiagnostische angeht, war ich schon ein bisschen enttäuscht, sodass ich zu der Einsicht komme, die Schriftsteller sind eigentlich auch nur Menschen. Ja, Christa Wolf, Heiner Müller, Volker Braun, Stefan Heim wissen auf eine Art und Weise auch nicht mehr als ich als Zeitungsleser und halbwegs gebildeter Mensch. Aber dann fragt man sich, müssen Schriftsteller die gesellschaftlich schlaueren Menschen sein oder ist es einfach ihre Aufgabe, ihre Erfahrung in eine künstlerische Form zu bringen?
Wie es dennoch gelingen kann, Fremdheitserfahrungen aufzuschreiben, ohne zu polarisieren, sondern vielmehr die kleinen Geschichten der Menschen in der großen Geschichte zu erzählen, zeigt Arne Born am Ende seiner umfänglichen Studie. Im Schlusskapitel über den modernen Realismus untersucht Born die oft erhobene Forderung nach dem einen repräsentativen Wenderoman.
Ich glaube, mein Buch zeigen zu können, dass er gewissermaßen geschrieben wurde, aber es niemand gemerkt hat. Denn wenn wir nämlich diese drei Romane, Ingo Schulze, Simple Stories, Jan Gros-Colonne und Bernd Wagner Paradies zusammennehmen, als eine Art ungewollte Trilogie, dann haben wir hier den großen Wenderoman und wir haben diese drei Fremdheitserfahrungen in geradezu repräsentativer Form. Bei Ingo Schulze, Simple Stories, sehen wir exemplarisch den Einbruch des unbekannten fremden Westlichen nach Ostdeutschland, also diese kleine Stadt Altenburg. Bei Gros, wie schon gesagt, das Fremde als Unbekanntes draußen, ein Westbürger reist in die DDR, 89. Und bei Bernd Wagner wiederum, eine DDR-Bürgerin reist in den Westen. Diese drei Romane, das ist die Trilogie, das ist der Wenderoman.
Neben dem Publikumserfolg von Ingo Schulzes »Simple Stories«, die zumindest subkutan die Vorstellung eines kapitalistischen Überfalls auf den Osten bedienen, sind die Romane von Jan Gros und Bernd Wagner nur wenig beachtet worden. womöglich eben weil sie die Klischees der politisch-kulturellen Fremdheit zwischen Ost und West ignorieren und vielmehr von zwischenmenschlicher Annäherung erzählen. In seinem 1996 erschienenen Roman »Paradies« berichtete Bernd Wagner weitgehend dokumentarisch von einer gesundheitlich labilen Ostdeutschen, die an der Seite eines arbeitslosen Westlers durch das wiedervereinte Land reist. Zwei gebeutelte Figuren, die am Rande der Gesellschaft zu ihrer ganz persönlichen Einheit finden.
Es war sozusagen die Absicht, Menschen in einer politisch hochbrisanten Situation zu zeigen, wo sie aber nicht politisch reagieren, sondern ganz menschlich kreatürlich. Und das ist also etwas, was sich durch die Zeiten durchzieht, dass Menschen über politische Festlegungen oder gesellschaftliche Festlegungen, in denen sie mal durch Zufall groß geworden sind, hinausgehen und sich selber als auf gleiche Art Leidende oder sich Freunde an der Welt kennenlernen und verbünden.
Mit der Literaturgeschichte der deutschen Einheit liefert Arne Born eine unbedingt lesenswerte Mentalitätsgeschichte des Einigungsprozesses. Auf höchst spannenden Wegen zwischen gesellschaftlich-politischer Realität und deren literarischer Spiegelung zeigt er, wie Literatur Wirklichkeit nicht nur erzählt, sondern sie auch formt.
Cornelius Wüllenkämper über Arne Born, Literaturgeschichte der deutschen Einheit 1989 bis 2000, Fremdheit zwischen Ost und West. Wehrhahn Verlag Hannover, 652 Seiten, 39,80 €. Vor 2 Jahren ließ Jean Le Carré in dem Roman »Das Vermächtnis der Spione« seinen undurchsichtigen Protagonisten George Smiley ein letztes Mal auftreten. Beinahe wirkte es wie ein Alterswerk, das letzte offene Fragen beantwortet. Doch weit gefehlt. Mit 88 Jahren legt Le Carré einen neuen, so zornigen wie subtilen Roman vor, erschienen unter dem deutschen Titel Federball und im Folgenden vorgestellt von Kirsten Reimers.
Bei einer Observierung sitzt Ned, der nachnamenlose Protagonist von Jean Le Carrés Roman Federball, in London vor einem Monitor. Für einen Augenblick wird dem Geheimagenten ganz warm ums Herz angesichts der Straßenszene vor ihm. An diesem warmen Sommerabend spielen Kinder unterschiedlichster Hautfarben miteinander. Junge Mädchen genießen die Strahlen der untergehenden Sonne. Ein freundlicher Streifenpolizist spaziert durchs Bild. Es dauert einen Moment, bis Ned klar wird, dass es sich bei den meisten Personen um Mitarbeiter des Geheimdienstes handelt. Dieses London, das England, dem Ned als Agent mit Leib und Leben dient, ist eine Illusion. Nach mehr als 20 Jahren Einsatz in Osteuropa für den Secret Intelligence Service, den britischen Auslandsgeheimdienst, ist Ned im Alter von 47 Jahren nach Großbritannien zurückgekehrt. Statt ihn seinem Alter gemäß aus dem Spiel zu nehmen, versetzt ihn sein Arbeitgeber in eine unbedeutende inländische Nebenstelle mit Russland-Schwerpunkt in die sogenannte Oase. Ned, eigentlich Anatoly, anglisiert zu Nathaniel, ist als Sohn eines Schotten und einer Weißrussin mit deutschen Vorfahren in Paris aufgewachsen. Seine Wurzeln liegen in Europa. Aber was bedeutet das in einem England, das kurz vor dem Brexit steht? Was bedeutet es für einen Geheimagenten, der geschworen hat, seinem Land zu dienen, dem aber das Land mit seinen Werten, denen er sich verpflichtet hat, abhanden kommt? Ned ist kein schlechter Kerl, ein bisschen eitel vielleicht, aber anständig und loyal. Er steht zwar der Regierung sehr kritisch gegenüber, besonders dem Außenminister, seinem obersten Chef, und das ist zu der Zeit, in der der Roman angesiedelt ist, im Jahr 2018, Boris Johnson. Doch letztlich ist Ned ein Patriot, der weiterhin seinen Dienst tut. Neds Haltung wird in Frage gestellt durch seine erwachsene Tochter Steph, die ihm bei einem gemeinsamen Skiurlaub eine Doppelmoral vorwirft.
»Wenn ich das also richtig verstehe«, fasst sie zusammen, als wir den nächsten Lift nehmen, »überredest du im Namen eines Landes, dem gegenüber du große, ja riesige Vorbehalte hast, andere ihr eigenes Land zu verraten?« Und als Nachgedanke, »und der Grund dafür ist, dass sie nicht dieselbe Art von Vorbehalten deinem Land gegenüber haben wie du, aber dem eigenen Land gegenüber schon, richtig?«
Steph setzt hinterher.
»Wenn du anderen Leuten erklärt hast, wer sie sein sollten, hast du selbst jemals darüber nachgedacht, wer du eigentlich bist?«
Zudem wird Ned herausgefordert durch Ed, sowohl auf dem Badmintonfeld als auch in Haltungsfragen, denn Ed, Ein schlaksiger, unwirscher und unbeugsamer Mitzwanziger erklärt ohne Umschweife:
Also gut, ich bin der festen Überzeugung, dass Großbritanniens Ausscheiden aus der Europäischen Union zu Zeiten Donald Trumps und die daraus folgende uneingeschränkte Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, während die USA ungebremst auf institutionalisierten Rassismus und Neofaschismus zusteuern, für Großbritannien, für Europa und für die liberale Demokratie auf der ganzen Welt das beschissenste Chaos ist, das man sich nur vorstellen kann. Und nun frage ich Sie, stimmen Sie mir da grundsätzlich zu?
Eine dritte Herausforderung stellt Florence dar, Nets Stellvertreterin in der Oase. Sie ist in einem ähnlichen Alter wie Ed und Steph und zu dritt repräsentieren sie die Facetten einer anderen Generation, einer, die globaler denkt als ihre Eltern. Patriotismus bedeutet den jungen Menschen wenig. Sie setzen vor allem auf Wahrhaftigkeit und, so altmodisch es klingen mag, auf Anstand. Eigenschaften, die sich nur schwer mit den Intrigen, den Doppel- und Trippelagenten sowie den Täuschungsmanövern des Geheimdienstes vereinbaren lassen. Anders als in Le Carrés Romanen um George Smiley ist nicht mehr vom Circus die Rede, sondern schlicht von der Behörde. Als eine solche wird der Geheimdienst auch geschildert. Keine prickelnden Agentenabenteuer, sondern Bürokratismus, interne Hahnenkämpfe, Budgetbeschränkungen und das allgegenwärtige Damoklesschwert des Controlling bestimmen Nets Alltag. Überhaupt verzichtet Le Carré auf Action und tolle Spion-Gadgets. Die Spannung erwächst ganz altmodisch aus undurchsichtigen Intrigen und vor allem aus den Dialogen, die Badminton-Partien gleichen. Subtile Schlagabtausche, die wie federleichtes Geplänkel daherkommen und doch ohne Gnade geführt werden.
Squash ist Mord und Totschlag. Badminton ist List, Geduld, Tempo und eine unmögliche Aufholjagd. Man wartet in Lauerstellung auf seine Gelegenheit zum Angriff, während der Federball gemächlich seine Kurve beschreibt.
Federball ist in Form eines eher plauderhaften Rechenschaftsberichts aus der Sicht von Ned geschrieben. Als jemand, der sich rühmt, dass in seinem Terminkalender nie etwas Verfängliches gestanden hätte, sodass er ihn problemlos in der U-Bahn hätte vergessen können, bezieht Ned nie klar Stellung. Das überlässt er Ed oder dem undurchsichtigen ehemaligen Mehrfachagenten Arkady, der Trump als Latrinenputzer Putins bezeichnet. Erst als sich der grundehrliche Ed, mit vollem Namen heißt er übrigens anspielungsreich Edward Shannon, als Whistleblower entpuppt und eine antieuropäische und antidemokratische Verschwörung enthüllt, an der auch die britischen Geheimdienste beteiligt sind, gerät auch Ned als Eds Badminton-Partner unter Verdacht. Er muss sich entscheiden, wo er steht. Seit Ende des Kalten Krieges verlaufen die Konfliktlinien, nicht nur in Agentenromanen, nicht mehr zwischen West und Ost, zwischen Kapitalismus und Sozialismus, zwischen rechts und links. Es ist komplexer geworden. Alte Gewissheiten sind dahin, Werte sowieso. In Federball besteht der Antagonismus zwischen liberaler Demokratie und einem neu erstarkenden Faschismus. Und Großbritannien, das für Ned schon lange nicht mehr Hort der Demokratie ist, hat sich für die Seite der populistischen Autokraten entschieden. Wie stets erzählt Le Carré unaufgeregt und elegant. Er schildert die Badminton-Matches zwischen Ned und Ed und wie Ned sich nach den Jahren der Abwesenheit wieder seiner Frau und seiner Tochter behutsam annähert, während der Agent sich gleichzeitig mit Informanten trifft und geheime Observationen vorbereitet. Im Grunde geschieht wenig und doch steht die Welt auf dem Spiel. Leichtfüßig gibt sich der Roman und ist doch eine so subtile wie zornige Abrechnung mit dem heutigen England sowie eine eindeutige Stellungnahme gegen den Brexit, der, so fürchtet John le Carré, das demokratische Europa destabilisieren könnte.
Kirsten Reimers über John le Carré Federball aus dem Englischen von Peter Thorberg, Ullstein Verlag Berlin, 352 Seiten, 24 Euro und das Hörbuch in einer ungekürzten Fassung, gelesen von Achim Buch, ist erschienen bei Hörbuch Hamburg, 587 Minuten Laufzeit. Mehr Bücher gibt es heute ab 19.15 Uhr in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur, wo sich die Kolleginnen eine Veröffentlichung ansehen werden, die vor 35 Jahren erschienen ist, aber hochaktuell bleibt, nämlich Die Torheit der Regierenden von Troja bis Vietnam, der US-Journalistin und Historikerin Barbara Tuchman. Oft wird Tuckman von Rechtsextremen instrumentalisiert. In Andruck erwartet sie dagegen eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Torheit der Regierenden, dann vorgestellt von Georg Ehring. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Virale Wanderbewegungen etablieren sich, Tropenkrankheiten auch in Deutschland. Die Moderation hat Arndt Reuning und am Mikrofon verabschiedet sich hier Jan Drees.